Die Künstlerkolonie Worpswede in der Nähe von Bremen ist ja, man könnte schon fast sagen, ein heiliger Ort, ein Mythos, ein Ort wie ein Paradies. Hier lebten vor 100 Jahren Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler, Fritz Mackensen, Rainer Maria Rilke und. Sie malten, dichteten und sangen Lieder. Der Bakenhof, das Haus von Heinrich Vogeler, schien eine Insel der Seligen zu sein, ein Elysium. Und nun kommt der Autor Klaus Modig und sagt, na, das stimmt nicht so. Das war kein verwunschenes Paradies, das war auch ein Ort, wo Missmut, Eitelkeit und Eifersucht herrschten. Besonders der Dichter Rainer Maria Rilke sei ein echter Kotzbrocken gewesen, hat Klaus Modig in einem Interview gesagt. In seinem Roman mit dem Titel Konzert ohne Dichter erzählt Modig von der bitteren Wahrheit, die sich hinter der Fassade der Worpsweder Wunsch- und Traumwelt verborgen haben soll. Klaus Modig ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Im Grunde machen Sie nichts anderes in Ihrem Buch, als dass Sie ein Bild von Heinrich Vogler nehmen und dieses Bild erzählen. Was ist das für ein sehr berühmtes Bild, das zum Mittelpunkt Ihres Romans wird?
Das Bild heißt Das Konzert oder Sommerabend auf dem Bakenhof. Es ist im Original ein Riesenbild, lebensgroß, also über 3 Meter mal 1,80, bedeckt also quasi eine ganze Wand und zeigt auf der Terrasse des Bakenhofs, also Vogelers Camelot, wenn man so will, die bedeutendsten Protagonisten der Worpsweder-Gruppe, nämlich Otto Modersohn, Paula Modersohn, Becker, Clara Rilke Westhoff, Vogelers Frau, Martha, die in der Mitte steht. Und auf der anderen Seite des Bildes stehen die, die Musik machen. Und zu denen gehört auch Heinrich Vogeler, der ist aber halb verdeckt und kaum erkennbar auf dem Bild. Und dieses Bild wurde und wird eigentlich bis heute durchgereicht als Apotheose dieser Worpsweder Glückseligkeit, ja, und auch dieser Utopie, in der alle in Harmonie und übereinstimmenden ästhetischen Empfindungen und Vorstellungen schwelgen und sich so den Freuden eines Sommerabends hingeben.
Das ist auf den ersten Blick zu sehen. Es
Das
wird musiziert, es blühen die Blumen, der
genau.
Garten steht noch in voller Pracht. Aber dann, wenn man genau hinschaut, den Leuten ins Gesicht, dann gucken die alle mürrisch.
Ja, die gucken eigentlich nicht nur mürrisch, sondern sie gucken auch alle aneinander vorbei. Und das ist erstmal irritierend, wenn man hört, dass das eigentlich ja das Gegenteil, also das heitere Landleben sein soll. Paula Becker hat diese Gruppe immer, also Paula Modersohn Becker, dann später immer die Familie genannt. Man stellt dann sehr fest, mag ja sein Familie, aber dann eine sehr zerrüttete, die in einem Zustand festgehalten ist, in dem eigentlich niemand dem anderen mehr etwas zu sagen hat. Das Bild zeigt im Grunde den Endzustand oder den Zerfall dieser Utopie oder dieser Wunschvorstellung.
Und das hat auch mit jemandem zu tun, der gar nicht auf diesem Bild zu sehen ist oder indirekt vielleicht doch zu sehen ist. Denn da ist ein Platz auf dem Bild zwischen Clara Rilke Westhoff und der späteren Paula Modersohn-Becker, also Paula Becker. Und dieser Platz bleibt leer, auffällig leer. Da müsste eigentlich jemand sitzen von der Bilddramaturgie. Und nun sagen Sie, dort hätte Rilke sitzen müssen. Was macht Sie so sicher, dass Rilke hier fehlt?
Es ist der Platz neben seiner Frau, Clara Westhoff. Die haben sich kennengelernt im Jahr 1900, als Rilke da auf dem Bakenhof erschienen ist. Und 8 Monate später waren sie schon verheiratet. Da kam auch ein Kind, sehr zeitig, sozusagen vorzeitig. Das ging dann alles ein bisschen holterdiepolter. Und Rilke hätte eben sitzen sollen auf diesem Bild zwischen Clara Westhoff, die er dann geheiratet hat, und Paula Becker, mit der er wohl auch ein Liebesverhältnis hatte. Das ist zwar bis heute nie ganz definitiv geklärt, aber es gibt dann doch sehr eindeutige Brief- und Tagebuchstellen, aus denen man entnehmen kann, dass Rilke auch in der Richtung unterwegs war und umgekehrt aber auch Paula Becker, Rilke gegenüber sehr zutraulich war. Was besonders irritierend ist, weil als Rilke in Worpswede auftauchte, Paula Becker gerade im Begriff stand, sich mit Otto Modersohn zu verloben, den sie dann später ja auch geheiratet hat. Ich glaube, dass es so war, dass diese Verlobung mit Otto Modersohn so ein bisschen so eine Torschlusspanik war und auch ein bisschen vielleicht Mitleid geschuldet, weil Modersohn früh verwitwet wurde. Und als Rilke dann auftauchte, hat, glaube ich, Paula Modersohn nochmal über die ganze Sache nachgedacht und hat, glaube ich, dann Rilke für den attraktiveren Partner gehalten, aber dann kam eben auch Clara Westhoff ins Spiel und
Hatten die eine Zeit lang ein Dreierverhältnis?
Also ich glaube das. Also allerdings so, dass ich glaube, dass Rilke da die gegeneinander ausgespielt hat. Also ich glaube nicht, dass das offen war. Im Grunde war es ein Viererverhältnis, denn in Berlin saß zur gleichen Zeit auch noch Lou Andreas Salome, also Rilkes Geliebte, die zwar zu der Zeit sich von ihm löste, aber die Sache war noch nicht erledigt. Rilke war da sehr schwankend. Er wusste nicht so recht, wie und wo. Aber er war eben bei der Damenwelt, kam sehr gut an, obwohl er nicht sonderlich gut aussah, klein war. Aber er hatte Schlag bei den Frauen.
Das ist ja eines der Rätsel dieser Rilke. In ihrem Roman lassen sie ja kein gutes Haar an dem großen Dichter. Er stilisiert sich selbst als Priester, als Mönch, als Großinquisitor seiner eigenen Kirche. Das ist schon scharf geschossen. Also dieser Mann, der die Frauen doch verzaubert hat, wie Sie gerade beschrieben haben, ein Snob, ein Schnorrer, ein hässlicher kleiner Schürzenjäger. Na, ist das wahr?
Ja, also es lässt sich aus allem, was sich aus den Quellen erschließen lässt, liest sich das so. Und dazu kommt noch, dass Rilkes Gedichte der Frühzeit, wir reden ja hier, das ist wichtig, über den sehr frühen und sehr jungen Rilke. Ja? Der ist also, als er auf dem Bakenhof erscheint, ist Rilke knapp 25. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sehr viele Gedichte geschrieben, aber nur sehr, sehr wenig gute. Das meiste aus dieser Frühzeit ist, wenn man sich das heute ansieht, wirklich hemmungsloser Kitsch. Aber Rilke hat natürlich dann in reiferen Jahren, das fängt so in Worpswede an und dann aber auch natürlich später, großartige Lyrik geschrieben. Ich wäre der Letzte, der das bezweifeln würde, aber ich behandle ja nun den Rilke der Frühzeit, in dem er noch als Autor, ja wirklich, um das mal freundlich auszudrücken, unfertig ist.
Ja, ja, aber das müssen wir vielleicht auch lernen, da immer wieder neu zu trennen. Also da ist das Werk und der Dichter. Ja. Und bei Thomas Mann ist es ähnlich. Das soll auch ein großes Scheusal gewesen sein.
So ist es.
Rilke, nun wirklich kein Sympath, dieser Mann mit seiner Kunstreligion, der sich da so stilisiert. Warum sind Sie denn so sicher, dass Vogler Rilke aus diesem Bild entfernt hat? Also dass er ihn da ursprünglich hingemalt hatte?
Also da bin ich mir, jetzt verrate ich mal was ich ja eigentlich lieber für mich behalten sollte, da bin ich mir gar nicht sicher. Es gibt zwar Skizzen und Vorstudien zu diesem großen Bild, in denen durchaus Rilke mit eingezeichnet ist, aber ob er in die Endfassung des Gemäldes, wie es dann auch auf der Ausstellung eingeliefert wurde, ob Rilke da ursprünglich mit drin war, das lässt sich von außen nicht sagen. Von außen will sagen, man könnte ja eine Spektralanalyse machen und dann wüsste man es sofort oder ein Röntgenbild. Aber selbst wenn dabei herauskommen sollte, dass Rilke in dieses Bild gar nicht reingemalt worden war, sondern immer nur ausgespart wurde, finde ich eigentlich die Version, die ich erzähle, nämlich dass er sukzessive rausgemalt wird, nachdem er vorher drin war, finde ich eigentlich viel spannender, weil sich dann dadurch dieses Bild besser dekonstruieren lässt. Das ist aber auch nicht so wichtig, ob er rausgemalt wurde oder gar nicht erst reingemalt wurde. Wichtig ist nur, dass der leere Platz, den dieses Bild eben so demonstrativ zeigt, ein Hinweis darauf ist, dass im Zentrum dieses Bildes etwas fehlt.
Es fehlt etwas und diese Geschichte erzählt Ihr Roman. Also die beiden Vogler und Rilke, die sich zunächst sehr seelenverwandt fühlen und die sich dann immer mehr entfremden, weil es eigentlich zwei verschiedene Charaktere sind. Darum geht es in Ihrem Buch. Also Heinrich Vogler ist ganz anders. Er ist lebenspraktisch. Da gibt es eine wunderbare Szene, wo er auf die Frage, warum malt man eigentlich Bilder, herrlich plattdeutsch sagt, ich kann das nicht so gut. Was sagt er da?
Mockt Spaß und geile Tiet mit hin. Also macht Spaß und vertreibt einem die Zeit. Vogler, der hatte auch was, jedenfalls in der Frühphase, leicht Snobistisches und war auch sehr prätentiös als Künstler. Er zog sich ja auch immer abenteuerliche Garderoben an und so. Das gehörte aber eben dazu, zur Selbstinszenierung des Künstlers. Aber Vogler war eben ganz anders als Rilke, auch ein sehr praktischer Mensch. Und der war ja eben auch als Kunsthandwerker, und da ist die Betonung Handwerker unterwegs. Er kam mit der Landbevölkerung zurecht. Er wohnte nicht nur auf dem Lande, sondern er wohnte auch vom Lande, denn sein Bakenhof wurde auch noch bewirtschaftet, zum Teil sogar von ihm selbst. Er hatte zwar auch Eleven und einen Gehilfen, aber Vogler konnte pflügen, Vogler konnte auch Häuser bauen, war ja auch als Architekt beschäftigt. Um es einfacher zu sagen, Vogler wusste, wo beim Hammer der Stiel ist und wo der Kopf ist, was man bei Rilke wahrscheinlich doch bezweifeln muss, ob der das wusste. Und dieses Lebenspraktische, was Vogeler hatte, fehlte Rilke vollkommen. Außerdem war Vogeler dann doch, auch wenn er dann Probleme später da bekam, ein Familienmensch. Rilke war das genaue Gegenteil, absoluter Einzelgänger.
Hat sein Kind fast verstoßen, nicht? Hat das gar nicht.
Hat sein eigenes Kind verstoßen, abgeliefert bei den Großeltern und das war's dann. Und hat auf eine furchtbar distanzierte Art von seinem eigenen Kind gesprochen. Also das Interessante an Rilke ist eigentlich die Diskrepanz zwischen der ästhetischen oder literarischen Sensibilität und den charakterlichen Defiziten, ja, oder wenn Sie so wollen, zwischen Leben und Werk oder noch allgemeiner gesagt zwischen Ethik und Ästhetik. Diese Diskrepanz, das ist eigentlich das Interessante an Rilke.
Und davon erzählen Sie ja in Ihrem Buch. Vieles der späteren Entwicklung dieser beiden Künstler zeichnet sich ja auch in Ihrem Roman schon ab. Rilke verehrt später den Faschisten Mussolini. Vogeler wird Kommunist, also weiter kann es ja nicht auseinandergehen. Wie deutet sich das schon früh an? Gibt es da schon frühe Spuren dieser Entwicklung?
Ich glaube, das kann man sagen, aber das kann man eben nur sagen, weil man weiß, wie sie sich dann später entwickelt haben, dass da also eine gewisse Logik drin ist. Es hätte auch anders sein können. Rilke hat, glaube ich, Mussolini nicht verehrt, er hat aber sich zu Mussolini mehrfach positiv geäußert. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube auch nicht, dass Rilke, wenn er, der ist ja schon 1926 gestorben, also wenn Rilke länger gelebt hätte, ich glaube nicht, dass Rilke ein Parteigänger des Faschismus, sei es des Deutschen oder Italienischen, geworden wäre. Aber dieses kunstreligiös-elitäre, was in seiner Dichtung eben vorherrscht, das hat ihn natürlich durchaus anfällig gemacht für solche Ideologien, während bei Vogeler dieses Handwerkliche immer weiter sich in die Richtung entwickelt, dass Vogeler im Grunde sagt, ich möchte Kunst machen und macht auch Kunst, mit der man im Leben etwas anfangen kann. Natürlich war das, was Vogeler gemacht hat, edel und auch teuer, aber es war zu gebrauchen.
Er war ja ein Designer, würde man heute sagen.
Heute würde man
Stühle gemacht, der hat Häuser entworfen, er hat alles gemacht. Und er hatte ein großes Empathievermögen. Der sieht an den Bildern von Paula Becker, Paula Modersohn Becker, sieht er schon das Sozialkritische. Das deutet auch schon darauf hin, dass er später zum Kommunismus übertritt und tragisch endet. Das kommt in Ihrem Roman auch zum Vorschein, dass er sich in dieser Idylle auch ein wenig eingesperrt fühlt, oder?
Also die Entwicklung Voglers habe ich ein bisschen gerafft und vorgezogen. Also 1905, mein Buch spielt ja an drei Tagen im Jahr 1905 und er geht mit Rückblenden auf die Jahre vorher. Aber es endet eben 1905 und zu der Zeit beginnen bei Vogler doch erhebliche Zweifel an seinem ästhetischen Programm und überhaupt an der Art und Weise, wie er sein Leben gelebt hat. Er wollte dann auch dieses Bild, von dem mein Buch erzählt, zurückkaufen, um es zu vernichten, weil er völlig unzufrieden war mit dieser Entwicklung. Das deutet also darauf hin, dass sich da ein Umwälzungsprozess andeutete, der sich dann auch ergab, sukzessive. Der ganz große Schock kam für Vogeler dann erst, wie für viele andere auch, im Ersten Weltkrieg. Und danach kam dann in den 20er Jahren diese Hinwendung zum Sozialismus, die dann schlussendlich darin gipfelte, dass er nach Moskau ging.
Ein unheimlich tragischer Lebensweg eigentlich auch. Nicht? Zuerst
allerdings,
diese Idylle, dieses wunderbare Leben, das ist normalerweise der Lebensabend. Eigentlich ist es andersherum.
Genau.
Und dann taucht der Idealismus auf und er geht in diesem Idealismus unter, gewissermaßen.
So ist das. Dieser Lebenslauf Voglers ist bei aller Tragik und extremen Widersprüchlichkeit natürlich auch irgendwie repräsentativ für so intellektuellen Lebensläufe im 20. Jahrhundert mit all ihren Irrtümern. Es sind ja viele, also den Schalmei-Klängen da aus der Sowjetunion gefolgt. Und man hat in der Sowjetunion jedenfalls am Anfang durchaus ein Gegenmodell gesehen zum Kapitalismus und eben auch zu all dem, was durch den Ersten Weltkrieg desavouiert worden war. Das war auch eine Utopie. Im Grunde geht Vogeler von der ästhetischen Utopie Worpswedes, wandert er in die politische Utopie der Sowjetunion. Und auch das geht nicht auf und er endet dann kläglich in
Kasachstan. Und dann
kommt
Stalin und,
so ist es.
Und der Vogeler endet ganz tragisch. Müssen Liebe und Kunst unbedingt Religion sein, fragt die kluge Paula Modersohn Becker am Ende ihres Romans. Vogeler antwortet darauf nicht. Die Idylle Worpswede ist da schon zerstört, auch weil Liebe und Kunst den Boden unter den Füßen verloren haben?
An diesen Kurzschluss, dass Liebe und Kunst religiösen Charakter haben sollen oder müssen, hat Vogeler nie geglaubt. Das ist so eine Ideologie, die eigentlich von Rilke eingeschleppt wird. Rilke macht merkwürdige Kurzschlüsse. Also er macht zum Beispiel den Kurzschluss mit Liebe und Kunst und zwar zum Teil sehr explizit meint er auch Sexualität. Also das Wort wird da noch nicht in den Mund genommen, aber es gibt also so längere Ausführungen von Rilke, wo man eindeutig raushören kann, dass er den künstlerischen Schaffensprozess mit dem, wenn Sie so wollen, Liebesakt gleichsetzt. Und das zieht er dann eben aus in so ein religiöses oder man muss wohl eher sagen pseudo-religiöses, das muss man deutlich sagen, eigentlich nicht wirklich christlich ist. Ja? Das ist zwar alles mit christlichen Ikonografien und Bildwelten versehen, aber Rilke hat ja einen ganz merkwürdigen Gottesbegriff, der ganz kurz gesagt so funktioniert, dass Rilke sagt, Gott ist noch gar nicht fertig, wir müssen ihn uns machen, indem wir arbeiten, ja, indem wir also zum Beispiel Kunst schaffen. Und indem wir, wenn wir Kunst schaffen, arbeiten wir mit an der Hervorbringung Gottes. Das ist so die rilkische Privatreligion.
Nicht ganz weit weg von Nietzsche, der auch sagt, Kunst und Kultur werden Religion ersetzen und der Dichter ist der Priester. Das sagt Rilke ganz offen von sich, dass er so dieses mönchische Priester-Dasein führt, um der Kunst willen. Also sehr versponnen. Es ist der junge Rilke, der da so herumspinnt.
Aber es ist der junge Rilke, wobei dieser Gottesbegriff bleibt bei Rilke, glaube ich, auch in späteren Jahren stabil. Was ganz wichtig ist, beim späteren Rilke werden die Gedichte einfach besser.
Das ist wichtig. Und dann wollen wir auch trennen. Dann wollen wir uns gar nicht mit diesem Rilke, okay, den haben wir von seinem Sockel als Mensch, von seinem Sockel geholt. Die Gedichte bleiben, die späten Gedichte, hinter tausend Stäben, keine Welt, alles das, was wir
großartig
von Rilke kennen.
Ja, ja.
Sie sind mal gefragt worden, ob Sie nicht diese Geschichte weitererzählen möchten. Und da haben Sie gesagt, das fand ich interessant, es steht alles drin. Am Ende geht Heinrich Vogler auf einem gewundenen roten Weg. Er flieht aus Worpswede, der gewundene rote Weg, das ist die Metapher für seine Zukunft und auch für sein tragisches Ende, oder?
Ja, aber es ist wirklich nur eine Metapher, die das tragische Ende andeutet, beziehungsweise mit der Metapher sage ich als Autor, ich weiß, wo das hinführte. Das erzähle ich aber nicht, weil meine Geschichte eben 1905 aufhört. Das ist auch richtig so, weil meine Geschichte die Entstehungsgeschichte dieses Bildes ist und keine romanhafte Biografie Voglers. Was interessant und verlockend wäre, wenn ich Voglers Geschichte weitererzählen würde, hätte ich zwei wesentliche Probleme. Erstens würde mir dann Rilke verloren gehen und der ist sehr wichtig als Gegenpol. Meine Geschichte lebt ja auch sehr wesentlich aus diesem Miteinander und sich dann langsam zum Gegeneinander entwickelnden Verhältnis Voglers und Rilkes. Und zweitens, und das würde die Sache noch viel schwieriger machen, mein Roman jetzt ist sehr ironisch erzählt, mit einem ironischen Tonfall, der auch klar macht, dass hier jemand von heute aus erzählt. Diesen ironischen Tonfall könnte man wohl Vogler nach 1918 Zeit mit diesem furchtbaren, dramatisch-tragischen Ende, das wäre sehr, sehr unpassend. Also ich wüsste nicht, wie man dieses, man muss das so sagen, dieses wirklich Verrecken Voglers, wie man das noch ironisch aufbereiten könnte. Insofern wäre eine Fortsetzung dieses Buches überhaupt nicht möglich. Das geht nicht. Man könnte sagen, ich erzähle jetzt nochmal Heinrich Vogler in der Sowjetunion. Das müsste man dann aber ganz anders machen.
Oder Sie könnten auch mit der gleichen Berechtigung Rilkes Geschichte noch weiter erzählen.
Ja,
aber
so, wie
ist es denn in Worpswede? Also Sie holen Worpswede ja ein wenig vom Sockel. Die Idylle dieses Bildes, Sie sagen, die gucken alle mürrisch. Jetzt frage ich mal, warum gucken die mürrisch? Also ein Haufen Zerrüttung steckt da drin. Haben Sie sich getraut, schon mit dem Buch nach Worpswede zu fahren?
Ja, die Buchpremiere war ja in Worpswede, in der großen Kunststadt, direkt vor dem Bild. Ich war, wenn Sie so wollen, direkt im Bild, als ich da gelesen habe. Ich saß zwar jetzt nicht genau da, wo Rilke hätte sitzen sollen, aber man konnte sich das dann sehr gut vorstellen, weil das Bild eben lebensgroß ist. Ne? Ist natürlich besonders hübsch, wenn man dann jemanden davor sitzt, der das vorliest. Nee, also soweit ich das mitbekommen habe, unmittelbar in Worpswede ist die Zustimmung sehr groß und es herrscht da wohl eine gewisse Erleichterung, dass es sich jemand mal getraut hat, da ein bisschen Staub zu wischen. Das merke ich auch so in Lesungen. Es gibt immer so das sind fast nur Frauen, die eine oder andere gekränkte Rilke-Liebhaberin, wo man dann aber sehr schnell feststellt, dass das dann eben Damen sind, die dann ernsthaft mit Rilkes Lebensumständen auch nie befasst haben. irgendwie nur verzaubert sind von dessen Gedichten und das gar nicht glauben wollen oder können, dass das so ein unangenehmer Zeitgenosse war.
Genauso war es zu seiner Zeit. Der Zauber seiner Gedichte war es ja, der die Frauen verführte, nicht genau. Seine attraktive Person. Der war ja kein schicker Typ, der
kleine. Absolut. Man muss, also wenn man sich fragt, wieso konnte also dieser Mensch überhaupt so auf Frauen wirken, dann muss man, glaube ich, sich klar machen, dass erstens Literatur, bildende Kunst natürlich auch, also künstlerische Tätigkeit um 1900, einen viel größeren Stellenwert von der gesellschaftlichen Relevanz her unvergleichlich viel größer war als heute. Ja, also das waren wirkliche Leitmedien. Wer dann wie Rilke sozusagen über das Wort verfügte, was Menschen so empfanden, aber nicht auszusprechen wussten. Ja, Rilke konnte ja Dinge auf den Begriff bringen. Diese Kombination trug dazu bei, dass also Leute wie Rilke, aber eben auch Vogler, das waren Popstars. Ja, das waren Popstars ihrer Zeit und ihrer Generation. Ein Popstar, das wissen wir auch von heute, muss nicht zwingend gut aussehen, um eine Menge Groupies um sich zu versammeln.
Popstar, vergleichbar vielleicht mit Bob Dylan, der sieht nun etwas besser aus, Bob Dylan. Und das noch zum Schluss, da haben wir eine gute Überleitung. Sie haben einen Song von Bob Dylan in das Buch hineingeschummelt.
Ach, das haben Sie gemerkt? Respekt. Das hat bis jetzt, vielleicht haben welche gemerkt, aber bis jetzt hat mir das noch niemand gesagt. Ich mache mir oft einen Spaß daraus, dass ich so literarische Konterbande in meine Texte schmuggle. Ja, in diesem Text ist eingearbeitet ein, wie ich fand, dann auch sehr passender Song, When I Paint My Masterpiece, also wenn ich mein Meisterwerk male. Das handelt von einem Maler, der durch Rom geht, so ein bisschen desorientiert ist und nachher in seinem Hotelzimmer landet. Und ich habe diesen Text dann eingearbeitet.
Also ist in Florenz.
In Florenz, eine Passage. Genau. Ich habe das eingenäht. Sowas macht mir Spaß. Und wenn es die Leute merken, ist natürlich schön. Wenn sie es nicht merken, habe ich jedenfalls meinen Spaß gehabt.
Ja, wunderbar zu lesen. Also mehr verraten wir nicht. Versuchen Sie auch mal, diesen Bob Dylan-Song in diesem Buch zu entdecken. Bis hierhin vielen Dank, Klaus Modig. Konzert ohne Dichter, so heißt sein Roman. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Es hat 230 Seiten, kostet 18 Euro. Klaus Modig, und darüber wollen wir gleich sprechen, ist viel herumgekommen in seinem Leben. Er war auch ein Jahr in Rom. Das Licht in den Steinen, so heißt sein Buch, das er über seine Zeit in Rom geschrieben hat. Darüber sprechen wir gleich mit ihm nach den Domradio-Nachrichten.